HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Also klar ist, wir haben in Deutschland immer noch zu viele Krankenhausbetten und wir haben wahrscheinlich auch zu viele Krankenhäuser. Der Abbau wird in dem einen oder anderen Fall, da wird man nicht drum rumkommen.
Hier in Gedern ist ein kleines Krankenhaus, das wird jetzt geschlossen, nichts mehr.
Und sonst müssen wir nach Fulda. Nee, das ist schon besser, dass es hier bleibt.
Sehr wichtig, weil die Krankenhäuser fast alle schließen und Ärzte im Land immer weniger werden.
Also es sind in den letzten 20 Jahren 50.000 Kräfte in ganz Deutschland an Pflegepersonal abgebaut worden.
Die Kliniken sparen am Reinigungspersonal. In vielen Häusern wird am Wochenende nicht mehr richtig desinfiziert.
Also schmutzige Flächen, schmutzige Nachttische, blutige Nachttische, Reste von Vorgängern in Papierkorben, einschließlich Spritzen, die noch da sind.
Der Fisch stinkt vom Kopf weg. Das Management hat in vielen Krankenhäusern andere Prioritäten, will Gewinne machen.
Ich denke mir, die Unternehmer geben das Geld nicht, damit es eine schöne Veranstaltung ist und die Ärzte ein tolles Catering haben, sondern die geben das Geld genau dafür. Dass am Ende auch das, was sie promoten, auf dem Rezeptblock erscheint.
Es läuft etwas schief in unserem Gesundheitswesen. Da ist zum einen die Personalnot. Insbesondere bei Pflegekräften kann man von einem Notstand sprechen. Es gibt bereits Kliniken, die ihre Intensivstationen nicht voll nutzen können, weil sie einfach nicht genügend Personal haben, um die Schwerstkranken zu betreuen. Seit Januar gibt es Vorgaben, Untergrenzen für Personal auf Intensivstationen in der Unfallchirurgie, Kardiologie und Geriatrie. Ab dem nächsten Jahr plant Gesundheitsminister Spahn, diese Personalschlüssel noch auf weitere Abteilungen auszuweiten. Denn auch Spahn hat erkannt, die Versorgung in unseren Krankenhäusern wird immer schlechter. Komisch nur, dass private Betreiber gut daran verdienen. Kann das gut gehen, wenn ein Krankenhaus gewinnorientiert arbeitet? Ist es nicht unmoralisch, mit Krankheit Überschüsse zu erwirtschaften und bei der Patientenversorgung darauf zu achten, ob es sich auch wirklich rechnet? Und dann ist da noch die Pharmaindustrie, eine Branche, die so viel Gewinn macht wie keine andere, auch weil sie Wirkstoffe, die kaum was kosten, zu horrenden Preisen verkauft. Vom internationalen Geschäft ganz zu schweigen. Operieren am offenen Geldbeutel, woran unser Gesundheitswesen krankt, so haben wir die Tagsendung heute überschrieben. Wer in der letzten Zeit in einem Krankenhaus war, der weiß, die Lage ist schwierig. Das Pflegepersonal ist chronisch überlastet, es bleibt kaum Zeit für den einzelnen Patienten und für Gespräche mit den Angehörigen schon gar nicht. Aber wer keine Angehörigen hat, die sich ein bisschen kümmern, und wer ans Bett gefesselt ist, der ist arm dran. Auf den Intensivstationen gibt es inzwischen Personaluntergrenzen. Das ist gut gedacht. Die Patienten sollen ja gerade in Notfällen sehr gut versorgt werden. Aber Pflegekräfte sind Mangelware und deshalb führt diese Untergrenze zu Schließungen. Jutta Nieswand berichtet.
Sehr dramatisch nennt Ulrich Mönke die Lage. Er spricht für den Verein Pflege in Bewegung, der sich für bessere Bedingungen in der Pflege einsetzt. Man wisse, dass jede dritte Intensivstation in Deutschland sich am Tag abmelde. Das heißt, dass dann keine Notfallpatienten mehr aufgenommen werden könnten. Und das, weil Personal fehle.
Das Problem ist vielschichtig. Einmal eben, dass sie also ausgebildetes Fachpersonal für die Intensivstation so gut wie gar nicht mehr bekommen. Und zum Zweiten haben wir ja die Mindestpersonalbestimmungen jetzt, dass also eine Pflegekraft auf 2,5 Intensivpatienten kommen. Und so viel Personal gibt der Markt im Moment einfach nicht her.
Die Mindestpersonalbestimmung, auch Personaluntergrenze genannt, gibt es seit Anfang April dieses Jahr. Krankenhäuser, die sich nicht daran halten, müssen mit einer Strafe rechnen. Dazu sei es im Bürgerhospital in Frankfurt noch nicht gekommen, sagt Pflegedirektorin Christine Schwarzbeck.
Wir können tatsächlich nicht von einem Pflegepersonalmangel sprechen. Wir haben unsere Stellen auf der Intensivstation aktuell alle besetzt und sind zumindest jetzt voll für die Patientenversorgung geöffnet.
Insgesamt hält sie das Bürgerhospital für gut aufgestellt, denn man habe schon frühzeitig etwas unternommen, um dem drohenden Personalmangel vorzubeugen.
Wir haben natürlich gutes Stammpersonal, das auch lange auf der Intensivstation arbeitet. Wir haben schon immer ausgebildet in der Gesundheits- und Krankenpflege. Und haben in den letzten Jahren unsere Ausbildungszahlen deutlich erhöht. Wir übernehmen Berufsanfänger auch schon direkt auf die Intensivstation und haben das Thema Einarbeitung auf Intensivstation nochmal besonders in den Fokus genommen.
Dabei gehe es dann auch um die Einarbeitung von ausländischen Pflegekräften. Wenn es dann doch einmal eng werde, gebe es für Kollegen, die einspringen, einen finanziellen Bonus. Daher komme es auch sehr selten vor, dass das Bürgerhospital Betten abmelden müsse.
Abmeldungsgrund kann sein, wenn die Station voll belegt ist. Wir sind gut ausgelastet. Oder jetzt plötzlich mal 3 RTWs vor der Tür stehen, unten in der Notaufnahme, und die gleichzeitig praktisch aufgenommen werden müssen, sodass das ja auch erstmal geleistet werden muss von ärztlicher und pflegerischer Sicht.
Doch diese positive Rückmeldung aus dem Bürgerhospital kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in den Intensivstationen bundesweit Engpässe gibt. Die Krankenhäuser wollten das nur nicht erzählen, sagt Ulrich Mönke vom Verein Pflege in Bewegung.
Wenn Sie öffentlich gegen Ihr Krankenhaus sprechen und sagen, ja, also wir haben so und so viele Betten nicht belegt, weil wir das Personal nicht haben, dann haben die Krankenhäuser einfach Angst, dass keiner mehr kommt. Da, wo ich arbeite, wir haben 50 Betten intensiv und da sind gerade heute wegen Personalmangel 11 Betten nicht belegt.
Dass es überhaupt so weit gekommen sei, das habe mit dem System der Fallkostenpauschale zu tun, sagt er. Das heißt, pro Fall bzw. Patient bekomme das Krankenhaus einen Geldbetrag und das egal, wie lange er sich dort befindet. Damit würden nur die ärztlichen, nicht aber die pflegerischen Leistungen honoriert.
Also es sind in den letzten 20 Jahren 50.000 Kräfte in ganz Deutschland an Pflegepersonal abgebaut worden.
Außerdem sei der Beruf an sich auch nicht besonders attraktiv. Zum einen dauere die Ausbildung bis zur Intensivpflegekraft 7 Jahre, zum anderen sei der Job nicht einmal lukrativ.
Wenn die Politik bei der Krankenpflege sagt, von einem Mindestlohn von 2.500 Euro brutto, dann kann ich darüber nur lächeln. Wir müssen also Mindestgehalt mindestens von 4.000 brutto haben.
Hinzu komme natürlich die tägliche Arbeitsbelastung, auch wenn man häufig wegen dünner Personaldecke einspringen müsse. Immer öfter komme es da auch zum Burnout der Mitarbeiter und die Qualität der Arbeit leide. Das erzählen auch diese Pflegekräfte aus Krankenhäusern in Hessen, die aber anonym bleiben wollen.
Man wird dann kalt für die Belange der Patienten. Und dann wird man auch lieblos im Tonfall. Und wenn der Patient dann nicht mitmacht, dann komme ich in Stress. Und dann wird er auch mal hart angegangen. So, jetzt machen Sie doch mal mit, jetzt machen Sie sich nicht so schwer.
Dann kann es dazu kommen, dass man schon einen Fuß oder eine Hand etwas fester ins Bett drückt oder mit starker Kraft halt jemanden dann auch wiederum fixiert. Und sie werden halt dann auch mit Medikamenten oft ruhig gestellt.
Nur kann das weder im Sinne des Krankenhauses noch im Sinne der Patienten sein.
Ja, da möchte man nicht Patient sein, auch wenn es grundsätzlich verständlich ist, dass auch eine Pflegekraft nicht immer super geduldig ist. Es wäre also gut, wenn die Kliniken etwas gegen den Stress tun würden, wenn sie mehr Pflegekräfte hätten, die sich die Aufgaben gut bewältigbar aufteilen könnten. Wir haben gehört, der Markt ist ziemlich leergefegt und wir haben gehört, die Fallpauschalen, die die Krankenhäuser für die Patienten bekommen, sind auch nicht unbedingt förderlich fürs Patientenwohl. Dr. Bernd Honschick ist Mediziner, Chirurg und Buchautor. In diesem Jahr erschienen ist von ihm Erkranken schadet Ihrer Gesundheit. Schönen guten Abend, Herr Honschick.
Guten Abend.
Halten Sie die Personaluntergrenzen in den Krankenhäusern denn für eine gute Idee?
Ich halte sie für eine Selbstverständlichkeit. Aber im Zusammenhang mit dem Mangel an Pflegepersonal kommt es natürlich zu katastrophalen Zuständen, dass man Stationen schließen muss, die für die Bevölkerung eigentlich dringend gebraucht werden. Aber es ist doch klar, dass man eine Station nur betreiben kann mit einer Mindestzahl von Schwestern und Pflegern, einer Mindestzahl von Ärzten und sonstigem Personal. Das ist also absolut einleuchtend, dass einige Krankenhäuser das mit weniger Personal gefahren haben, um entsprechend Einnahmen generieren zu können und wenig Ausgaben zu haben. Das weiß man und deswegen ist dieses Gesetz gemacht worden. Im Prinzip ist es zu begrüßen. Es hat einen großen Nachteil. Die Krankenhäuser denken jetzt, diese Personaluntergrenzen sei die neue Richtzahl. Das ist natürlich total falsch. Man braucht eigentlich viel mehr Personal als das, was in der Untergrenze festgelegt ist. Die Untergrenze sagt nur, also wenn weniger Personal da ist, dann muss man den Laden zumachen. Ja, und dann muss man sehen, wie man zurechtkommt. Ja.
Umso erschreckender ist es, dass nicht mal die Personaluntergrenzen eingehalten werden können. Würden Sie das auch so sehen, dass die Fallpauschalen ein Grund sind, warum das nicht so gut funktioniert in unseren Kliniken?
Ja, das ist der Hauptgrund. Das ist ein riesiger Umschwung, der vor Jahren stattgefunden hat. ein kleiner Teilbereich, aber ein katastrophaler der Agenda 2010, wo ja politisch verkündet wurde vom Bundeskanzler Schröder im Bundestag, dass jetzt jeder selbst für sich sorgen müsse und der Staat sich aus der Daseinsvorsorge immer mehr zurückzuziehen gedenke. Und da hat man auch das Bezahlsystem im Krankenhaus geändert und hat das umgestellt auf ein Diagnosesystem. Ich sage jetzt mal irgendein Beispiel, die Zahl ist falsch, es geht nur darum, das zu verstehen. Ja. Für eine Blinddarmoperation kriegt ein Krankenhaus 3.000 Euro. So. Wenn Sie jetzt 2 Tage im Krankenhaus liegen, kriegt das Krankenhaus 3.000 Euro. Wenn Sie 20 Tage im Krankenhaus liegen, kriegt das Krankenhaus 3.000 Euro. Was ist also der Folge?
Schnell raus.
Extrem kurze Liegezeiten. Die haben sich also halbiert in den letzten Jahren. Und eine irre hohe OP-Frequenz, weil das generiert Geld. Und so kommt man unterm Strich dazu, Ärztinnen und Ärzte generieren dem Krankenhaus Einnahmen. Schwestern und Pfleger sorgen für Ausgaben. Die generieren keine Einnahmen. Und so kam es dazu, dass man 50.000 Stellen gestrichen hat. Und jetzt sucht man die Leute händeringend. Es ist wirklich ein lächerliches Drama, was sich da abspielt.
Die Menschen sind also immer kürzer im Krankenhaus. Ja. Die Ärzte operieren immer häufiger. Es gibt immer mehr diese sogenannten blutigen Entlassungen. Der Begriff ist ja auch schon grauenvoll. Ja. Aber die Zusammenarbeit der Krankenhäuser mit den niedergelassenen Ärzten, die lässt ja auch noch zu wünschen übrig. Da gibt es eine strikte Trennung zwischen ambulanter und stationärer Medizin. Mit welchen Folgen?
Ja, diese strikte Trennung gibt es eigentlich schon immer. Das ist nichts Neues, hat auch jetzt bei den Fallpauschalensystemen sich nicht geändert. Entweder ist ein Patient in ambulanter Behandlung oder in stationärer. Es gibt überhaupt keine Übergänge, es gibt überhaupt, also ja, die Zusammenarbeit, die muss man selber organisieren. Also als ich meine Praxis noch betrieben habe, da habe ich mich in einem Netzwerk bewegt, das ich mir selber aufgebaut habe, auch mit Krankenhausärzten. Und dann ist das kein Problem gewesen.
Aber man muss selbst aktiv werden.
Ja, total, ja. Also im Prinzip ist das eine richtige Mauer, die man überwinden muss. Und es ist völlig kontraproduktiv von vorgestern.
Sie haben gesagt, dass rund 50.000 Stellen im Bereich der Pflegekräfte weggefallen sind in den letzten Jahren. Nun sind die Pflegekräfte ja genauso wichtig wie die Ärzte. Wie könnte man denn diesen Mangel, der da entstanden ist, jetzt bei den Pflegekräften wieder in den Griff bekommen?
Es ist jüngst eine Untersuchung veröffentlicht worden von einem Verbandsmittel, also einem Pharmakonzern, der also aus dem Beruf ausgestiegene Pflegekräfte aufgesucht und befragt hat, was denn sein müsste, damit sie wieder zurückkämen. Und da haben wir an erster Stelle gesagt, die Bezahlung muss ordentlich sein. Man muss davon eine Familie ernähren können. Die Arbeitszeiten müssen vernünftig geregelt sein. Also insbesondere was den Überstundenbereich betrifft, das ist katastrophal, was sich da im Moment abspielt. Und die Wertschätzung muss stimmen. Die stimmt auch nicht. Und wenn das der Fall wäre, so ist diese Untersuchung zum Schluss gekommen, würden über 30.000 Pflegekräfte in ihren Beruf zurückkehren wollen. Das sind nämlich Menschen, die mit dem Herzen bei ihrer Arbeit sind, mit einem hohen Ethos. Ja. Das ist wirklich ein Jammer, die sind verjagt worden.
Und vielleicht könnte man sie zurückholen, wenn man sich entsprechend verhalten würde.
So ist es.
Wenn wir jetzt mal aus Patientensicht die ganze Sache betrachten, wenn man krank ist, dann muss man ja zum Arzt gehen, man möchte wieder gesund werden. Es heißt ja immer, wir Deutschen würden vergleichsweise häufig zum Arzt gehen, öfter als in anderen europäischen Ländern. Sehen Sie das auch so?
Die reine Zahl stimmt vielleicht, wobei ich die auch bezweifle. Es geht um eine Zahl von 18 Mal im Jahr würden die Deutschen zum Arzt gehen. Aber das Ganze ist völliger Blödsinn, weil man auch auf das System schauen muss, in dem sich das abspielt. In Holland bekommt man eine Krankmeldung im Sozialzentrum. In Schweden ruft man in einem Gesundheitszentrum an und verhandelt mit einer Krankenschwester oder einem Krankenpfleger hochqualifiziert. 80% aller Fälle werden auf diese Weise gut, sehr gut erledigt. In Deutschland muss man für jede Krankmeldung zum Arzt, für jedes Rezept, Wiederholungsrezept zum Arzt, für jedes Attest zum Arzt. Also ich habe da als niedergelassener Arzt haarsträubende Sachen erlebt. Ja, man muss einem Turnlehrer ein Attest bringen, wenn der Sohn beide Arme in Gips hat. Da war ich so wütend, dass ich auf das Attest geschrieben habe, wie jeder, der nicht blind ist, sehen kann, ist dieser Junge sportunfähig. Also die Zeit, Ich sag mal so, wer sitzt denn gern freiwillig stundenlang in einem Wartezimmer? Ist doch lächerlich, dass die Deutschen scharf drauf wären, 18 Mal zum Arzt zu gehen. Das liegt einfach an unserem System. Man könnte ganz viel ohne Arzt erledigen, wie in anderen Ländern auch.
Vielen Dank, Dr. Bernd Honschick. Danke für diesen Blick aufs Gesundheitswesen. Operieren am offenen Geldbeutel, woran unser Gesundheitswesen krankt, HR2 Kultur der Tag. Wer heilt, hat Recht, sagt man. Denn manchmal lässt sich gar nicht genau sagen, was denn nun zur Genesung beigetragen hat. Manchmal scheinen es jedenfalls mehr die Worte als die Taten zu sein. Wie bei Till Eulenspiegel. Wir hören einen Auszug aus »Wie Eulenspiegel die Kranken heilte«. Nacherzählt von Erich Kästner. Und wir hören, schon damals waren die Krankenhäuser oft überlastet.
Till Eulenspiegel wechselte die Berufe öfter als das Hemd. Und da er nirgends lange bleiben konnte, weil man ihn sonst verkehrt aufgehängt oder wenigstens halb totgeschlagen hätte, kannte er, kaum dass er 20 Jahre alt war, Deutschland wie seine Westentasche. So kam er auch nach Nürnberg. Und hier trieb er es ganz besonders bunt. Er klebte an die Kirchentüren und ans Rathausportal Plakate, auf denen er sich als Wunderdoktor ausgab. Es dauerte auch gar nicht lange, da kam der Verwalter vom Krankenhaus zum Heiligen Geist anspaziert und sagte: »Sehr geehrter Herr Doktor, in unserem Spital liegen so viele Kranke, dass ich mir nicht mehr zu helfen weiß. Alle Betten sind belegt und das Geld reicht vorne und hinten nicht. Könnten Sie mir keinen guten Rat geben?« Eulenspiegel kratzte sich hinterm Ohr und antwortete: »Doch, doch, lieber Mann. Aber guter Rat ist teuer.«
Tja, schon damals war die Medizin auch ein Wirtschaftsfaktor. Wie die Geschichte weitergeht, das hören wir später. Ein niedergelassener Arzt ist auch ein Unternehmer, ein Arbeitgeber. Krankenhäuser sind Unternehmen geworden, mit denen Gewinne erwirtschaftet werden. Und laut der Bertelsmann Krankenhausstudie haben wir zu viele davon, insbesondere in den Ballungsräumen. Mareike Zeck über die Bertelsmann Studie.
In deutschen Großstädten gäbe es ein Überangebot an Krankenhäusern, sagt Dr. Jan Böcken von der Bertelsmann Stiftung.
Eigentlich geht es nur darum, ob Sie an der Ampel links oder rechts abbiegen. Wenn Sie links abbiegen, haben Sie eine Klinik, die einen Herzkathetermessplatz hat. Wenn Sie rechts abbiegen, haben Sie das nicht. Das ist also ein bisschen Zufall, ob Sie in der richtigen Versorgung landen, wenn Sie einen Notfall haben.
Mehr Spezialisierung und deutlich weniger, dafür besser ausgestattete Krankenhäuser fordert die Bertelsmann Stiftung. Der Verband der Krankenhäuser hält dagegen, in den medizinisch besonders anspruchsvollen Bereichen, wo Spezialisierung erforderlich sei, finde sie längst statt. Genau das zeige ja das Beispiel der Herzinfarktbehandlung. Die Kliniken in der Fläche würden trotzdem gebraucht, sagt Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
Der zentralste Qualitätsmaßstab eines Gesundheitswesens ist Zugang zu Versorgung. Wir haben das überwiegende Leistungsspektrum in unseren Krankenhäusern, in der Grundversorgung, Grippepatienten, Lungenentzündungen, einfache Knochenbrüche, die ganzen Fragen der geriatrischen, altersbedingten Medizin.
Auch mit nur knapp 600 Kliniken könne die Grundversorgung in Deutschland gewährleistet werden, glaubt die Bertelsmann Stiftung. In den meisten Fällen würde sich laut Studie nicht mal die Anfahrtzeit zum Krankenhaus signifikant erhöhen, wenn man die Standorte gut wähle. Und wenn doch, sei das zu verkraften.
Im Zweifel ist es in der Walachei vielleicht wesentlich besser, keine Klinik einzurichten, die nicht gut versorgen kann, sondern einen nachtflugfähigen Hubschrauber anzuschaffen, der die Menschen schnell, wenn es Notfall ist, dorthin transportiert, wo sie gut versorgt werden.
Die Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft in Deutschland sieht Böcken aufgrund des Fachkräftemangels als alternativlos an, wenn man den medizinischen Standard weiter erhöhen wolle. Georg Baum von der Deutschen Krankenhausgesellschaft meint dagegen:
Die Zentralisierung alleine löst das Arbeitskräfteproblem nicht. Da ist es sicherlich hilfreich, wenn wir so viel wie möglich aus der aufwendigen stationären Versorgung in die ambulante überführen können. Da muss aber der Gesetzgeber erweiterte ambulante Behandlungsmöglichkeiten für Krankenhäuser schaffen.
Weniger Patienten über Nacht im Krankenhaus behalten. Nur hier sind sich Bertelsmann Stiftung und Krankenhausgesellschaft einig. Die Bertelsmann Studie rechnet vor, dass statt 19,5 Millionen Fällen pro Jahr in Zukunft nur noch 14 Millionen Fälle stationär behandelt werden sollen. Denn nur dann würden die in der Bertelsmann Studie berechneten knapp 600 Krankenhäuser für Deutschland reichen.
Rund 1400 Krankenhäuser gibt es in Deutschland. Weniger als die Hälfte würden ausreichen, sagt die Krankenhausstudie der Bertelsmann Stiftung, die einen solchen Schrumpfungsprozess exemplarisch in der Region Köln-Leverkusen simuliert hat. Weniger Krankenhäuser, mehr Spezialisierung. Das ist eine Operation, die gut geplant werden muss, denn um im Bild zu bleiben, wenn man zu viel wegschneidet, dann wird es mit der Heilung möglicherweise schwierig. Professor Dr. Boris Augurzki ist Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit am RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Verfasser des jährlich erscheinenden Krankenhaus-Rating-Reports. Schönen guten Tag, Herr Augurzki.
Ja, grüße, guten Tag.
Es gibt dünn besiedelte Regionen, in denen es aber zum Beispiel trotzdem wünschenswert wäre, wenn die nächste Geburtsklinik schnell erreichbar wäre. Gerade im Bereich Geburtshilfe wurden schon viele Abteilungen in Krankenhäusern geschlossen. Es werden immer mehr Kinder in Taxis und Krankenwagen geboren. Sind es hauptsächlich Kliniken in Ballungszentren, die verzichtbar wären?
Also meistens ist das so, wie Sie sagen. In Ballungszentren haben Sie ja nicht das Problem, die Abstände sind zu groß und man kann da nicht schnell hinkommen. Da sind also viel mehr Krankenhäuser betroffen, wenn wir zentralisieren möchten. Es trifft aber auch einige ländliche Krankenhäuser. Das ist aber im Einzelfall immer unterschiedlich. Das muss man sich genau vor Ort anschauen.
Welche Vorteile hätte denn so eine Zentralisierung für die Patienten?
Wichtig ist zu erkennen, dass die Medizin sich in den vergangenen Jahrzehnten doch stark verändert hat, vor allem Richtung Spezialisierung. Sie kann viel mehr, aber muss dafür in die Tiefe gehen. Dafür brauchen Sie auch Koryphäen, tolle Ärzte, Ärztinnen, die das können. Und die finden Sie oft nur in den Zentren, ja, in den großen Einrichtungen. Und dann macht es auch Sinn, für die Patienten dahin zu gehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie vielfach auch Schwierigkeiten heutzutage haben, gutes Pflegepersonal, ausreichend viel Pflegepersonal, aber auch ärztliches Personal zu finden. Zum Beispiel in einer kleineren, auch entlegeren Klinik. Und dafür brauchen wir dann auch Lösungen. Es hilft ja nichts zu sagen, ich habe da eine Klinik, aber da arbeitet niemand.
Aber wäre denn dann die Schließung die Lösung? Gepflegt muss ja trotzdem werden. Also auch die Patientenzahlen werden sich ja dann nicht deutlich verringern, wenn man sie zusammenlegt.
Eben. Also die Patienten sind ja erstmal da. Die lege ich ja nicht weg. Die müssen dann woanders hin. Und insofern brauchen wir da sehr kluge Lösungen, wie Sie sozusagen auf der einen Seite zentralisieren. Da haben Sie vielleicht eine große auch Uniklinik, die dann aber wiederum ganz eng mit der Peripherie zusammenarbeitet. Da können Sie so moderne Technologie nutzen, wie auch Telemedizin. Dann können Sie aber auch schauen, vielleicht können ja auch die Ärzte rotieren und müssen nicht an einem Standort immer nur sein, sondern können da wechseln. Also da müssen wir sehr kreativ sein, um neue Konzepte zu erarbeiten. Übrigens auch für den niedergelassenen Bereich, ja, für die ambulante Versorgung. Wie habe ich da den Landarzt, den Facharzt auf dem Land? Kann die Pflege da helfen? Neue Karrierewege für Pflegekräfte. Da ist ganz viel, was man berücksichtigen muss. Aber ich glaube, wir kriegen es hin. Wir müssen aber ändern.
Also dieser Bereich außerhalb des Krankenhauses, gucken wir uns den noch mal ein bisschen genauer an. Weniger Patienten, die man über Nacht im Krankenhaus behalten sollte. Mehr ambulante Versorgung. Das wird auch in der Bertelsmann-Studie propagiert. Wenn wir da bei diesem Beispiel auf dem Land bleiben, wo es ja oft auch an Ärzten mangelt, wie könnte man denn da die Versorgung gewährleisten ohne die kleinen Krankenhäuser? Bei uns ist die Situation ja so, dass mehr Patienten im Krankenhaus versorgt werden als in anderen Ländern, wo man eher auf ambulante Behandlung setzt.
Vielleicht wäre ja die Aufgabe eines kleinen ländlichen Krankenhauses in Zukunft gar nicht nur zu sagen, ich bin Krankenhaus, mache stationäre Versorgung, sondern ich kümmere mich um die gesamte Gesundheitsversorgung, auch die ambulante, jetzt in ländlichen Regionen, docke da die niedergelassenen Ärzte mit an, also Hausarzt, fachärztliche Versorgung und konzentriert an diesem kleinen Krankenhaus die ambulante Versorgung. Da können die sich das auch teilen und vor allem können sie Dienste teilen, sie können auch Teilzeit arbeiten, das wird auch immer mehr gewünscht, sodass sich das Krankenhaus wandelt zu einem Gesundheitszentrum.
Also auch der Fokus aus Ihrer Sicht weniger auf Schließung, sondern mehr auf Umwandlung.
Also ich würde mal so weit gehen und sagen, ein Krankenhaus wird nie 100% geschlossen. Das steht und das kann man nutzen für Gesundheitsversorgung. Ambulant, da können Sie auch überlegen, wie Sie vielleicht Kurzzeitpflege mit andocken und natürlich auch gewisse stationäre Leistungen, sodass es immer nur die Frage ist, mache ich Krankenhaus noch volles Programm wie heute oder wandle ich das um und mache aber vielleicht auch ein bisschen einfachere Dinge vor Ort, aber komplex dann unbedingt im Zentrum und da muss ich gut zusammenarbeiten.
Dieser Schrumpfungsprozess hat ja in der Realität schon längst begonnen. Es ist aber unter Umständen gar nicht einfach, Kliniken auch zusammenzulegen oder auch dann diese großen Zentren, große Häuser zu bauen. Welche Hürden stehen da momentan im Weg?
Also wenn Sie tatsächlich sagen, Sie möchten zum Beispiel aus 3 Standorten 2 Standorte machen, bis zusammenlegen, zentralisieren, ist eine Voraussetzung schon mal, dass diese Standorte zu einem Verbund gehören. Ja, die müssen ja irgendwie auch gleichen Eigentümer haben, sonst muss ja einer plötzlich sagen, ich mache mich selbst weg. Das wird eher nicht passieren. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und das haben wir häufig eben nicht, aber in vielen Fällen erlebe ich, das funktioniert, das wird auch gemacht, langsam aber sicher. Und insofern plädiere ich da immer für Verbundbildung auf der regionalen Ebene, weil dann kann ich aus einer Hand oder ganzheitlich denken.
Das Problem des Pflegekräftemangels, das ist sehr präsent. Wenn es jetzt weniger Krankenhäuser gibt, gibt es unter Umständen auch weniger Ausbildungsmöglichkeiten. Wo sehen Sie da eine Lösung?
Ja, würde ich nicht unbedingt sagen. Auch bei den Ausbildungsmöglichkeiten habe ich eine Zentralisierung am Ende. Und ich denke, die werden eher auch ausgebaut im Moment. Da verändert sich relativ viel. Das wird allerdings auch immer ein paar Jahre dauern, bis dann Menschen ausgebildet sind. Allerdings ist schon richtig, ich muss auch die Menschen, die dann ausgebildet werden in größeren Zentren, wiederum zurückschicken aufs Land, zum Beispiel die Praxisanleitung woanders machen, als wo die Ausbildung ist. Da kann man, glaube ich, auch durch so Rotiersysteme eine Menge erreichen.
Dieser ganze Umbauprozess, der ist ja nicht umsonst zu haben. Nun beklagt ja das Gesundheitssystem oft, dass da irgendwie überall Not ist. Aber da muss man ja richtig Geld in die Hand nehmen.
Ja, das müssen wir uns klar machen. Es geht hier um Investitionen. Dänemark hat es gemacht, so einen Umbauprozess. Die sind damit fast durch. Und wenn wir umrechnen würden, wenn wir so viel erreichen wollen wie die Dänen, bräuchten wir mindestens 80 Milliarden Euro in Deutschland, um auch unsere Krankenhäuser in diese Richtung zu verändern. Also wir reden über riesige Summen. Wir müssen investieren. Es wird nicht einfach nur sein, ich schließe da etwas. Ich muss ja woanders dann was Tolles, Neues, Modernes aufbauen.
Wir sind ein hochentwickeltes Land. Wir wollen uns leisten, dass die Patienten optimal versorgt werden. Sind das jetzt vor allen Dingen ökonomische Gesichtspunkte, unter denen so ein Wandel stattfinden soll? Oder geht es in erster Linie tatsächlich noch um den Patienten?
Also es muss um beides gehen. Es muss um die Medizin gehen und damit um den Patienten. Das Ökonomische können wir nicht ausblenden, weil da geht es dann um den Beitragszahler, also der, der in die Krankenkasse einzahlt, den müssen wir ja auch irgendwie berücksichtigen. Sonst wird der überfordert. Also das muss eine Balance sein. Und ich glaube, hier kommt beides zusammen. Also wenn wir stärker zentralisieren, das muss nicht in dem Extrem sein, jetzt wie vielleicht eingangs genannt. Wenn wir aber stärker zentralisieren, können wir die Medizin besser machen und vom Ökonomischen auch günstiger werden. Was wir eben immer beachten müssen, ist der dritte Aspekt, diese Versorgungssicherheit. Also was Sie auch gesagt haben, wie lange brauche ich dann bis zum Krankenhaus? Mhm. Und das ist der Einzelfall, aber in vielen Fällen ist das eben heute gegeben, gerade in Ballungsgebieten.
Danke an den Gesundheitsökonomen Boris Augurzki. Wenn man eine gute medizinische Versorgung bereitstellen will, dann kostet das Geld. Wir haben es gehört. Und wir hören das auch von Till Eulenspiegel, der sich in Nürnberg als Wunderdoktor ausgegeben hat und der, bevor er mit der Behandlung der vielen Kranken im Krankenhaus zum Heiligen Geist anfing, erstmal das Finanzielle regeln wollte.
Wie viel? Fragte der Verwalter. Und Eulenspiegel sagte, 200 Gulden. Zunächst blieb dem guten Mann die Luft weg, und dann erkundigte er sich, was der Herr Dr. Eulenspiegel dafür leisten wolle. Dafür mache ich an einem einzigen Tag alle Kranken gesund, die im Hospital liegen. Wenn mir es nicht gelingen sollte, will ich keinen Pfennig haben. Ausgezeichnet, rief der Mann, nahm Eulenspiegel auf der Stelle mit ins Krankenhaus und sagte den Kranken, der neue Doktor wolle sie alle heilen. Sie müssten sich nur genau nach seinen Vorschriften richten. Dann ging er ins Verwaltungsbüro und ließ Till mit den Kranken allein.
Und welche Behandlungsmethode der Wunderdoktor Till Eulenspiegel anwendet, das hören wir später. Innerhalb von 10 Minuten soll in Deutschland ein Rettungswagen vor Ort sein, um einem Patienten zu helfen. Und natürlich soll auch die nächste Klinik dann so schnell erreichbar sein, dass die Versorgung nahtlos weitergehen kann. Auf dem Land klappt das nicht immer, da kann es durchaus mal länger dauern und da kommen oft gleich mehrere Probleme zusammen. Immer mehr Landarztpraxen schließen, weil sich keine Nachfolger finden. Und da, wo es nur wenige Ärzte gibt, gibt es auch immer weniger Krankenhäuser, die die Grundversorgung noch aufrechterhalten könnten. Anna Vogel berichtet aus Lindenfels, wie es sich dort ohne Krankenhaus lebt.
Die Fassade ist angegraut, die Fenster geschlossen und von Jalousien bedeckt. Das Gebäude des Luisenkrankenhauses in Lindenfels verfällt zunehmend, seit die Klinik im Juli 2016 geschlossen wurde. Denn mit über 100 Betten sei die Klinik zu groß für Lindenfels und deshalb unwirtschaftlich gewesen. Dass sie nun keine Klinik mehr haben, bedauern viele Lindenfelser noch immer.
Ah ja, wir vermissen es alle. Ich habe gerade vor 6 Wochen mir die Schulter ausgekugelt. Hier vor Ort, ich wäre gern eine halbe Stunde weniger gefahren. Ja, da hätten wir gleich Hilfe gehabt.
Das Gefühl, auf sich gestellt zu sein und jetzt nicht mehr schnell Hilfe bekommen zu können, für Bürgermeister Michael Helbig ist genau das größte Problem für Lindenfels.
Ein Befund kurz abzuklären in der Klinik ist nicht mehr möglich. Mir begegnet sehr häufig, also bestimmt einmal im Monat, die Aussage, wir stehen eine halbe Stunde vom Haus und bekommen keine Klinik. Und die Leute sind nahezu am Verzweifeln.
Besonders schwierig sei der Winter, wenn auf den 20 Kilometern kurviger Straßen nach Heppenheim auch noch Schnee liegt. Dass das zu weit ist, findet auch Christiane Henrich von einer Bürgerinitiative.
Die Daseinsvorsorge, wie sie eigentlich sein sollte strukturell, die ist einfach hier nicht mehr gegeben. Und deswegen sind wir eigentlich noch mehr gefordert als damals zur Schließung der Klinik.
Der niedergelassene Arzt Gerhard Wetzig tut für die Versorgung der Lindenfelser, was er kann. In seiner Gemeinschaftspraxis in Lindenfels merkt er deutlich, dass das Luisenkrankenhaus fehlt.
Dass die fachärztliche Betreuung schwieriger geworden ist, deutlich schwieriger für Patienten, insbesondere wenn sie immobil sind.
Gemeinsam mit 7 Ärzten hatte er eine Genossenschaft gegründet, die sogenannte Ärztegenossenschaft im vorderen Odenwald, kurz ERGIVO. Sie ermöglicht es Ärzten, Praxen zu übernehmen, ohne dafür unternehmerisches Risiko zu tragen. Für den ehemaligen Chefarzt des Luisenkrankenhauses Joachim Wahrlich ist das ein Anfang, aber noch lange keine Alternative zu einer Klinik.
Die ERGIVO kann Löcher in irgendeiner Form stopfen, aber sie kann nicht die Gesundheitsversorgung im Gesamten kompensieren.
Auch wenn die ersten Lindenfelser anfangen, sich mit dem Verlust ihres Krankenhauses abzufinden. Dass sie es vermissen, machen alle deutlich.
Kein Krankenhaus mehr in Lindenfels. Das Stichwort Dänemark fiel schon im Zusammenhang mit Krankenhausschließungen im großen Stil. Dänemark ist schon fast fertig mit diesem Prozess. Wir haben es gehört, auch für die Macher der Bertelsmann Krankenhausstudie war Dänemark ein Beispiel, auch wenn sie für Deutschland nicht so weit gehen wollen, wie Dänemark es getan hat. Wie das in Dänemark abgelaufen ist, wie Dänemark seine Krankenhauslandschaft zukunftsfähig machen wollte, das berichtet unser Korrespondent dort, Carsten Schmiester.
Vor 20 Jahren war das dänische Gesundheitssystem selbst schwer krank und ein Patient der Politik. In dem kleinen Land mit seinen knapp 6 Millionen Einwohnern gab es an die 100 große und noch größere Krankenhäuser und noch die aktuell in Deutschland diskutierten Probleme. Viele machen alles, aber nur wenige machen es wirklich gut. Lars Løkke Rasmussen von der liberal-konservativen Venstre-Partei gehörte zu den Politikern, die dieses Problem lösen wollten. Und zwar mit einer großen Reform, nicht mit vielen kleinen Reformchen. Erst als Gesundheitsminister und später in 2 Amtsperioden als Ministerpräsident hatte er maßgeblichen Einfluss auf die dänische Gesundheitspolitik.
Ende der 1990er Jahre wurden Patienten mit Lungenkrebs an 90 verschiedenen Krankenhäusern in Dänemark operiert. Wir erinnern uns alle noch daran, wie man auf Bornholm krebskranken Frauen die Brüste entfernt hat, nur weil man dort keine brustbewahrende Chirurgie beherrschte. Deshalb haben wir damals gesagt, wir müssen höhere Anforderungen an Spezialabteilungen stellen, was die Kompetenz des Personals und das Patientenvolumen angeht.
Både i personalekompetencer, men også i patientvolumen.
Das war die Idee, Konzentration der Kompetenzen. Nur noch 18 große Klinikzentren, einige als komplette Neubauten, quasi auf der grünen Wiese. Und für kleine bis mittelschwere Erkrankungen Ambulanzen im Umfeld dieser Großkliniken. Umgerechnet 5,7 Milliarden Euro lässt sich Dänemark diesen Radikalumbau insgesamt kosten. Das sind rund 1.000 Euro pro Einwohner. Ein Fünftel des Geldes wird dabei allein in technische Modernisierung investiert, in hochmoderne Apparate und digitale Vernetzung. Und es hat mit dem vor 2 Jahren eingeweihten Superkrankenhaus in Aarhus, dem Aarhus Universitätshospital, kurz AOH, eines der weltgrößten Klinikzentren geschaffen. Ein riesiger Komplex, der in diesem Imagefilm erst einmal aus der Luft gezeigt wird und dabei fast einschüchternd wie eine große Gesundheitsfabrik wirkt.
Today, the modernized Aarhus University Hospital has all medical specialities at the same location.
Ein Krankenhaus der Superlative. 1150 Betten, um die 10.000 Mitarbeiter in 44 Abteilungen, mehr als 80.000 Operationen im Jahr. 2 Jahre nach Einweihung des Klinikgiganten gibt es erste Ernüchterung. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass die Zusammenlegung der Krankenhäuser in Dänemark nicht nur medizinisch, sondern auch wirtschaftlich lohnend wäre. Doch die Baukosten sind explodiert. Um dennoch das Sparziel zu erreichen, sind erste Kündigungen beschlossen worden. Und das bei einer laut Insidern ohnehin sehr dünnen Personaldecke. Das dänische Modell hat also Schattenseiten, auch was die Zentralisierung angeht. Zeitungsberichten zufolge müssen nach Abschluss der Reform mehr als 10% der Dänen über 30 Kilometer weit zur nächsten Klinik fahren. Ein Nachteil der dänischen Superkrankenhäuser. Aber nicht der größte, sagt Torben Morgensen. Er war früher selbst Krankenhausdirektor und hält das neue Konzept in einem aus seiner Sicht zentralen Punkt für einen Irrtum. Danach geht buchstäblich die Rechnung der verschiedenen Regierungen, die die Reform durchgesetzt haben und sie umsetzen, nicht auf.
Wenn die anderen Superkrankenhäuser fertig sind, müssen sie ebenfalls sparen. Die Regierung und die Regionen haben einen 8%igen Spareffekt bei den Neubauten beschlossen. Ich behaupte, dass alle, die das unterschrieben haben, gewusst haben, dass das nicht klappt. Das Problem dabei, die Absprache ist bindend.
Seine These, Aarhus ist überall. Mehr moderne Medizin für weniger Geld gibt es nicht. Nicht einmal in Dänemark.
Aarhus ist überall. Das Problem der Wirtschaftlichkeit bleibt also und damit auch die Frage, welche Einschnitte wir als reiches Land bereit sind zu ertragen, wenn es um das höchste Gut geht, das wir haben, unsere Gesundheit. Bevor wir die Probleme der Gewinnorientierung im Gesundheitswesen noch ein bisschen intensiver beleuchten, schauen wir erstmal dahin, wo der Rubel rollt. Die Branche mit den höchsten Gewinnen ist die Pharmaindustrie. Die gibt den größten Teil ihres Geldes aber nicht etwa für Forschung aus, sondern für Werbung. Und da nicht alle Medikamente frei verkäuflich sind, muss sie mit ihren Werbemaßnahmen natürlich auch da ansetzen, wo die Rezepte ausgestellt werden, bei den Ärzten. Ärzte schwören nicht mehr den Eid des Hippokrates, weil dieser Eid einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Aber neben der Schweigepflicht wäre eine Passage nach wie vor aktuell. Nämlich, meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen der Kranken, nach bestem Vermögen und Urteil. Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht. Professor Dr. Thomas Lempert ist Neurologe in Berlin und aktiv bei MEZIS, einem Zusammenschluss von Ärzten gegen die Beeinflussung durch Pharmavertreter. MEZIS, das steht für Mein Essen zahle ich selbst. Guten Abend, Herr Lempert.
Guten Abend.
Den allermeisten Ärzten geht es sicher in erster Linie darum zu heilen, aber Ärzte sind Menschen und Menschen sind manipulierbar und die Pharmaindustrie macht sich das zunutze. Rund 15.000 Pharmavertreter besuchen pro Jahr die Praxen, rund 20 Millionen Mal. Welche Einflussnahmen außer Einladungen zum Essen gibt's da?
Die Pharmavertreter bieten den Ärzten vor allem einen Service an über Medikamente, kompakt, grafisch gut aufbereitet, schnell zu informieren. Und das freut viele Ärzte, die sagen sich, ach, was soll ich lange Artikel lesen? Ich bleibe auf dem neuesten Stand, indem ich mal höre, was der Pharmavertreter sagt. Und das ist natürlich ein Kurzschluss, weil die Information, die der Pharmavertreter vermittelt, Interesse geleitet ist. Da soll Umsatz gemacht werden und deshalb kann man dann nicht auf ausgewogene Informationen hoffen.
Nun kann man den Pharmavertreter abwimmeln, aber da gibt es ja noch das Internet.
Vieles hat sich ins Internet verlagert. Ich bekomme heute als Arzt jede Woche Angebote an sogenannten Online-Befragungen mitzumachen. Da fragt dann eine Agentur im Auftrag einer Pharmafirma meine Expertise an, bauchpinselt mir, ich würde gebraucht mit meinem Wissen. Am Ende geht's aber um was ganz anderes, nämlich das neue Produkt in diesen Einzelgesprächen bekannt zu machen. Und als Arzt wird man dafür auch noch bezahlt, und zwar ganz ordentlich, oft 100 Euro in einer halben, dreiviertel Stunde. Das kann man woanders nicht so leicht verdienen.
Welche Möglichkeiten haben Sie denn als einzelner Arzt, sich gegen die Beeinflussung der Pharmaindustrie zu wappnen?
Das ist wahrscheinlich eine Grundsatzentscheidung, dass man einmal sagt, ich nehme nichts mehr von dieser Seite an, ich lasse mich nicht zu Fortbildungen von der Industrie einladen und ich mache auch keine Beraterverträge mit der Industrie, dann verzichtet man zwar auf Geld, aber als Arzt verdient man auch so eigentlich genug, sodass wir auf dieses Geld nicht angewiesen sind.
Es gibt ja für Ärzte sogenannte Leitlinienempfehlungen für die Behandlung. Die müssen verfasst werden und die Verfasser sind interessante Personen für die Pharmaindustrie. Wie läuft das denn in diesem Bereich ab?
Die Industrie achtet darauf, dass sie zu den maßgeblichen Leuten in den einzelnen medizinischen Fächern Beziehungen aufrecht erhält. Und das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Zahlungen, so darf man sich das nicht vorstellen, sondern das wird als Beratervertrag aufgezogen und dann gibt es auch Treffen, wo irgendwelche Beratungen stattfinden. Aber das Wichtige ist, langfristig diese Leute an sich zu binden. Und wenn die dann in die Position kommen, in einer Leitlinie Empfehlungen abzugeben, wie bestimmte Erkrankungen behandelt werden sollen, dann werden die natürlich nicht die Hand beißen, die sie genährt hat, sondern dann entsteht ein Verpflichtungsgefühl und man wird das Produkt seines Geldgebers in einem milden Lichte beurteilen. De facto kommt es nicht vor, dass die Leute ihre Geldgeber, das Gebaren der Firmen oder die Produkte, die dann vielleicht doch nicht so gut sind, tatsächlich kritisieren.
Schafft denn die Pharmaindustrie auch Anreize für bestimmte Diagnosen?
Das ist auch üblich, das nennt man Awareness, also Aufmerksamkeitskampagnen, die auch in die Öffentlichkeit getragen werden. Das ist immer eine Umfeldstrategie, dass damit Ärzte auf möglicherweise gar nicht so relevante und relativ seltene Erkrankungen aufmerksam gemacht werden oder auch manche Erkrankungen erfunden werden. In der Neurologie hat man zum Beispiel lange, als die entsprechenden Medikamente auf den Markt kamen, unheimliche Awareness-Kampagnen für die unruhigen Beine gemacht, die Restless Legs, die im Einzelfall tatsächlich sehr quälend sein können. Aber viele Menschen in der Allgemeinbevölkerung haben das gelegentlich mal, so eine Unruhe, brauchen dafür aber, weiß Gott, kein Medikament.
Neben der Einflussnahme auf die Ärzte gibt es ja noch das große Problem der Preise für Arzneimittel. Die sind ja zum Teil unglaublich teuer. Der Medizinjournalist Hans Weiß hat herausgefunden, dass die Wirkstoffe, die in Deutschland in einem Jahr verordnet werden, zusammengerechnet rund 86 Millionen kosten. Die Pharmafirmen verkaufen sie aber für 34 Milliarden. Das heißt, Arzneimittel sind auch im Krankenhausbereich natürlich ein enormer Kostenfaktor mit Einsparpotenzial, oder?
Im Krankenhaus werden sie paradoxerweise oft sehr billig abgegeben, weil im Krankenhaus oft die Therapien begonnen werden, die dann langfristig weiter von den niedergelassenen Ärzten verschrieben werden. Insofern sind die im Krankenhaus, schlagen die gar nicht so sehr zu Buche. Was man hier sieht bei den hohen Arzneimittelpreisen, ist ein Marktversagen. Also auch als Marktwirtschaftler muss man dagegen Sturm laufen. Und es liegt einfach daran, dass es Monopole gibt auf entwickelte Arzneimittel.
Und das merken wir jetzt gerade ganz besonders, dass es Monopole gibt und dass die Produktion weitgehend ausgelagert ist. Die meisten Antibiotika zum Beispiel werden inzwischen in China und Indien hergestellt unter entsprechend geringen Umweltauflagen. Und wir haben hier in Deutschland teilweise Lieferengpässe.
Ja, das ist drastisch, weil wir diese hohen Preise zahlen und man denkt, dass dann dem wenigstens eine Qualität auch in der Liefersicherheit und Produktionssicherheit gegenübersteht. Aber das sind oft einzelne Produktionsstätten in irgendwelchen Hinterhöfen indischer Städte, die hier überhaupt nicht genehmigungsfähig wären.
Gibt es denn irgendwelche Strukturen, die versuchen, diese massive Lobbyarbeit und überhaupt Arbeit der Pharmaindustrie ein bisschen zu lenken?
Also natürlich, die Regierung, auch die Bundesregierung steuert immer dagegen, weil sie natürlich Gesundheit halbwegs bezahlbar halten will. Und es wird dann immer mit kleinen Gesetzesverordnungen gegen diesen Preisanstieg gekämpft. Aber das grundsätzliche Problem, dass hier eine übermächtige Industrie entstanden ist, das wird nicht angegangen. Die Industrie ist auch wenig innovativ. Es ist häufig attraktiver, ein bekanntes Arzneimittel mit kleinen chemischen Veränderungen nachzukochen und dann dann auch am Erlös teilzuhaben, als wirklich neue Dinge zu entwickeln.
Dann ist auch die Preisbindung aufgehoben. Ja, vielen Dank, Professor Thomas Lempert.
Sehr gerne, vielen Dank.
HR2 Kultur der Tag, zurück ins Mittelalter. Jetzt wollen wir aber wissen, welche Heilmethode Till Eulenspiegel angewandt hat, um das überfüllte Nürnberger Spital zu entlasten. Er hat ja versprochen, dass er nur Geld verlangt, wenn er erfolgreich ist, wenn die Kranken sich wirklich gesund fühlen.
Eulenspiegel ging langsam von Bett zu Bett und unterhielt sich mit den Leuten. Er sprach sehr leise und geheimnisvoll mit jedem von ihnen. Und einem jeden sagte er das Gleiche. »Ich will euch allen helfen«, sagte er, »dir, mein Freund, und den anderen auch. Und ich weiß ein fabelhaftes Rezept dafür. Ich muss einen von euch zu Pulver verbrennen. Dieses Pulver müsst ihr dann einnehmen. Ich habe mir auch schon überlegt, wen von euch ich zu Pulver verbrennen werde. Den Kränksten im Saal. Das wird das Beste sein. Meinst du nicht auch? Na also.« Dann beugte er sich noch tiefer und fuhr noch leiser fort. »In einer halben Stunde hole ich den Verwalter herauf. Der wird die Gesunden unter euch fortschicken. Es wird also gut sein, wenn du dich ein bisschen beeilst, mein Lieber, denn den Letzten verbrenne ich leider zu Pulver. Die Sache will's.« So ging er zu jedem und erzählte jedem das Gleiche. Dann holte er endlich den Verwalter nach oben, und der Verwalter rief mit lauter Stimme, »Wer sich gesund fühlt, ist entlassen.« In 3 Minuten war der Saal leer. Alle rannten oder humpelten, so schnell sie nur irgend konnten, aus dem Krankenhaus hinaus. Solche Angst hatten sie. Es waren welche dabei, die seit 10 Jahren hier gelegen hatten. Der Hospitalverwalter war sprachlos. Er raste ins Büro und brachte Eulenspiegel 220 Gulden. Die streckte er ihm hin und sagte, 20 Gulden gebe ich Ihnen extra. Sie sind der beste Arzt der Welt. Stimmt, sagte Eulenspiegel. Damit meinte er den Geldbetrag. Er steckte ihn in die Tasche, empfahl sich und machte, dass er Nürnberg in den Rücken bekam. Schon am nächsten Tag kehrten alle Kranken ins Hospital zum Heiligen Geist zurück und legten sich wieder in ihre Betten. Der Verwalter war außer sich. »Um alles in der Welt«, rief er, »ich denke, er hat euch gesund gemacht.« Da erzählten sie ihm, warum sie gestern davongelaufen waren und dass sich keiner habe zu Pulver verbrennen lassen wollen. »Ich bin ein Esel«, sagte der Verwalter. »Der Lump hat mich betrogen und ich habe ihm sogar noch 20 Gulden mehr gegeben, als er verlangt hat.«
Tja, solche kurzfristigen Erfolge wollen wir im deutschen Gesundheitswesen des 21. Jahrhunderts natürlich nicht. Patienten sollen nicht aus Angst das Krankenhaus verlassen, sondern weil sie geheilt wurden. Der Gesundheitsökonom Boris Augurski hat vorhin gesagt, dass wir beides im Blick haben müssen, die optimale Versorgung der Patienten und die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser, wenn wir unsere Gesundheitsversorgung langfristig sichern wollen. Das klingt vernünftig, aber unter dem Begriff Wirtschaftlichkeit kann man ja auch Unterschiedliches verstehen. Arbeitet ein Haus gut, wenn es einfach kein oder kaum Minus macht oder erst, wenn es Gewinn erzielt? Wir haben inzwischen viele Krankenhäuser in privater Trägerschaft, zum Teil sogar sind es Aktiengesellschaften. Da geht es um Gewinnmaximierung. Professor Max Geretz, Gesundheitssystemforscher und Institutsleiter der Medizinischen Fakultät an der Philipps-Universität Marburg. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Lässt sich Gewinnorientierung noch mit dem Ansatz vereinbaren, wirklich das Beste für den Patienten zu tun?
Grundsätzlich natürlich ja. Trotzdem denke ich, dass es eigentlich nicht notwendig ist, dass wir in unserem Gesundheitssystem Mittel, die von Versicherten bereitgestellt werden, über Beiträge dazu verwenden, dass damit eben zum Beispiel Aktienbesitzer eben ihre, ja, den Krankenhäusern oder dem Kapitalgeber insgesamt geliehenen Gelder eben dafür Zinsen erhalten. Also ich denke, es wäre besser, wenn wir das Geld, was von den Versicherten kommt, eben tatsächlich in den im Gesundheitswesen selber dann nutzen.
Ist ja auch die Frage, ob die Gewinne dann tatsächlich auch wieder im Gesundheitssystem landen. Eher nicht, ne? Das geht ja dann in private Hände.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist dann eben nicht so hoch, obwohl natürlich die Renditeerwartungen im Gesundheitssektor im Augenblick besonders hoch sind. Also man kann im Gesundheitssektor gerade eben auch im Pflege- und im Altenpflegebereich im Augenblick mehr verdienen als eben mit anderen Aktienpaketen oder mit anderen Unternehmungen, sodass eben hier diese Tendenz im Augenblick sehr stark ist.
Und das ist nicht zum Wohle der Patienten, wenn man sich die alten Einrichtungen anschaut. Aus Krankenhäusern Gesundheitszentren machen, aus unrentablen Krankenhäusern auf dem Land, aus kleinen Häusern. Ist das ein Konzept, das Kosten senken könnte und gleichzeitig die Versorgung sicherstellt?
Ja, das, was Herr Augurski vorhin gesagt hat, ist sicherlich eine Idee, die man verfolgen sollte. Wir selber waren ja auch beteiligt an dieser Bertelsmann-Studie und ich bin der festen Überzeugung, dass wir, und darum geht es eigentlich, die Qualität der Gesundheitsversorgung langfristig nur aufrechterhalten können, wenn wir zentralisieren, spezialisieren und diese immer komplexer werdende Medizin dann eben an solchen Krankenhäusern erbringen lassen, die dafür ausgerüstet sind. In der Studie haben wir ja auch sehr deutlich darauf hingewiesen, dass eben in Deutschland ganz, ganz viele Schlaganfallpatienten in allen möglichen Krankenhäusern Deutschlands untersucht und behandelt werden. Aber eben nur ein Drittel der Krankenhäuser hat überhaupt kein CT, das man braucht, um solche Schlaganfälle eben richtig behandeln zu können. Oder Herzinfarktpatienten werden in Deutschland im Grunde in allen Krankenhäusern versorgt und 60% der Krankenhäuser haben keine Koronarangiografie, die man braucht. Also das Bild ist im Grunde, die Daseinsvorsorge, Vorsorge, die vorhin auch schon mal benannt worden war. Aber wir brauchen sie so, dass es nicht dazu kommt, dass wir die Situation, wie wir sie jetzt haben, nämlich jedes Dorf hat eine Feuerwehr, aber die Feuerwehr hat leider nur Eimer zur Verfügung zur Brandlöschung und nicht das, was sie eigentlich braucht. Das heißt, das ist das, was wir jetzt in den Krankenhäusern haben. Wir haben viele Krankenhäuser, die sind nicht gut genug ausgestattet, sowohl mit dem Personal nicht, das sie gerne hätten, aber nicht mehr bekommen, und auch mit der Technik nicht, die sie bräuchten, um diese sehr komplexe Medizin eben jetzt zu bewerkstelligen, die einfach heutzutage möglich ist.
Aber wenn ich jetzt einen Herzinfarkt erleide, dann würde ich doch erwarten, dass mich der Krankenwagen in ein Krankenhaus fährt, das auch entsprechend ausgerüstet ist.
Ja, wenn das so wäre, wäre es toll. Aber so ist es nicht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kommt ja auch nicht jeder Patient, der mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt eben zum Krankenhaus, beziehungsweise der Schmerzen im Brustbereich hat oder vielleicht Rückenschmerzen oder Bauchschmerzen und bei dem sich dann später herausstellt, dass es ein Herzinfarkt ist, kommt direkt eben mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Sondern wir haben ja im Augenblick das so, dass eben 50% der Patienten, die in einem Krankenhaus aufgenommen werden, als sogenannte Notfälle ins Krankenhaus hereinkommen. Also viele Patienten wählen ja auch selber noch ihr Krankenhaus aus, auch wenn sie solche Symptome haben, von denen man sagt, da müsste man eigentlich 112 anrufen und dann so schnell wie möglich eben in eine geeignete Klinik gehen. Das heißt also, wir haben also, die Patienten wählen meist selber ihr Krankenhaus in Deutschland. Die meisten wählen das Krankenhaus aus, das haben wir sehr schön untersucht. Die wählen das Krankenhaus aus, mit dem sie positive Vorerfahrungen gemacht haben. Und das ist dann egal, mit welcher Krankheit Sie positive Vorerfahrungen gemacht haben. Die Patienten denken dann, gut, also wenn ich hier mit meiner, was weiß ich, Gallenblasenoperation gut behandelt worden bin, dann werden die auch meine Hüftendoprothese auch gut können. Und das müssen wir klar machen. Das ist in Deutschland nicht so. Also nicht jedes Krankenhaus kann alles. Und es wäre besser, wenn wir das Personal, hochqualifiziertes Personal, konzentrieren würden eben in Einrichtungen, die personell und technisch dafür ausgestattet sind.
Jetzt haben wir das Beispiel aus Dänemark gehört, wo nach den großen Investitionen in große Krankenhäuser, die spezialisiert sind, die wirklich gut ausgestattet sind, wo dann trotzdem aber gespart werden muss und die Patienten das dann direkt spüren, weil natürlich bei den Ärzten und den Pflegestellen, das ist immer praktisch, gespart wird. Was kann man denn von Dänemark lernen?
Ja, von Dänemark lernen kann man, dass Zentralisierung tatsächlich zu einer besseren Qualität der Versorgung führt. Die Herzinfarktsterblichkeit in Dänemark ist geringer als in Deutschland, obwohl es da nur unfassbar wenige Kliniken inzwischen gibt und obwohl sehr im Vergleich zu Deutschland lange Anfahrtswege notwendig sind. Trotzdem sterben in Deutschland weniger Menschen am Herzinfarkt als in Deutschland.
Obwohl in Dänemark sterben weniger, wollten Sie sagen.
Weniger Menschen am Herzinfarkt als in Deutschland. Das heißt, diese Zentralisierung, wie Dänemark sie vorgemacht hat, kann tatsächlich zu einer besseren Qualität der Versorgung führen, auch wenn man vielleicht gefühlt sagt, ich muss jetzt tatsächlich 30 Kilometer fahren und vorher waren es nur 20 Kilometer. Das ist mit einem Transportfahrzeug keine Entfernung, die eben so lang ist, dass es da zu stärkeren Komplikationen führen würde, Die Studie, die wir da auch mitgemacht haben, hat das ja ausprobiert und sagt, gut, also wenn wir 30 Minuten schaffen wollen, für den Normalfall und 60 Minuten schaffen wollen in Deutschland für hochspezialisierte Versorgung, was weiß ich, die Lebertransplantation oder die sehr spezialisierte Krebsbehandlung, wenn wir das schaffen wollen, dann würden wir das in Deutschland tatsächlich mit viel, viel weniger Krankenhäusern schaffen und hätten dann die Möglichkeit, in diesen Krankenhäusern mehr Personal zu haben, weil aus den kleinen Häusern, die dann umgewidmet werden in Gesundheitszentren, eben auch Personal abgezogen werden könnte in diese größeren Kliniken.
Das wäre der Idealfall. Vielen Dank, Dr. Max Geretz. Es ist kompliziert. Das Gesundheitswesen ist ein hochkomplexes System, das sich nicht so einfach neu aufstellen lässt. Aber wenigstens die Selbstheilungskräfte müssen immer mal wieder aktiviert werden. Und dazu gehört eben, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, was uns die Gesundheit wert ist. Übrigens, falls Sie Sorge haben, dass Sie lange brauchen bis zum nächsten Arzt. Ab und an gibt es ja mal den Fall, dass Ärzte streiken. 1983 zum Beispiel in Jerusalem. Da legten 73% aller Krankenhausärzte für 4 Monate die Arbeit nieder. Das Erstaunliche? Es starben nicht mehr Patienten als sonst. In einigen Fällen sank die Mortalitätsrate sogar. Vielleicht beruhigt Sie das. Das war HR2 Kultur der Tag zum Thema Operieren am offenen Geldbeutel, woran unser Gesundheitswesen krankt. Mein Name ist Doris Renk und mein Lieblingsspruch, wenn es um Gesundheit geht: Gesund gibt's nicht, nur nicht richtig untersucht. Schönen Abend.